Die Wochenzeitung Die Zeit verteidigte die Freude an der Unvernunft, denn ohne sie ist der Mensch kein Mensch, hieß es in der Unterzeile. Hanno Rauterberg feierte, sie ahnen es keineswegs, die schiere Dummheit, wobei das vielleicht mal so richtig renitent gewesen wäre. Aber dass die Kunst einst exzessiv und wahnhaft ins Ungeregelte hinauswies, hinein in ein Reich fern der Vernünfteleien, und genau das heute kaum noch leistet, das bedauerte der Zeitautor durchaus. Nun wird selbst hier in den Museen, an den Theatern, in der Literatur die Idee des absichtslosen Herumspinnens nicht mehr gern gesehen, so Rauterberg. Ohne Verhaltenskodex, brav unterzeichnet, geht bald gar nichts mehr. Denn auch die Kunst wird verzweckt, soll vernünftig und also zuträglich sein, damit es gerechter zugeht auf der Welt, klima- und karmafreundlich. Wenn aber selbst die vernünftige Unvernunft keinen Ort mehr hat, wenn sie eingehegt wird und abgerichtet, einem dogmatischen Proporz- und Repräsentationsdenken unterworfen, bleibt am Ende nur Verbissenheit und alles Unbefangene und Leichte, auch der Sinn für das Ungeklärte, gehen verloren. Hanno Rauterbergs banges Lob der Torheit. Wenn aber ein Künstler wie der Choreograf Marco Goelke eine Kritikerin mit Hundekot bewirft, so geschehen in Hannover vor gut einem Jahr, ist das von der Kunstfreiheit gedeckt? Keinesfalls, sofern man dem Germanisten Johannes Frenzen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung folgt. Der Anlass seiner Intervention? Goelke soll zum Ballettchef des Basler Theaters berufen werden und schon vorher hatten sich viele Künstler mit ihm solidarisiert. Indem der Betrieb einen Künstler weiter feiert, so Frenzen, und mit Geld, Macht und Posten ausstattet, der eine Tat begangen hat, die nach den Maßgaben moralischer Klarheit als niederträchtig erscheinen muss, versichert er sich selbst der eigenen Autorität. Der Wert des Werkes transzendiert ethische Bedenken. Auf diese Art können diejenigen, die über diesen Wert entscheiden, am Ende sich selbst feiern. Sie stehen da als radikale Ästheten, die den unkündbaren Künstler vor den Konsequenzen seiner Tat retten und damit auch die Kunst, die sonst verloren ginge. Es handelt sich um eine Geste der Macht. Souverän ist, wer über den Ausnahmekünstler entscheidet. Was man darf und was nicht, darum kreisen auch die Debatten mit Blick auf Israel und die Kritik an Israel. In der Süddeutschen Zeitung veröffentlichte der Schriftsteller Edgar Kerret einen Hilferuf aus Tel Aviv von bemerkenswerter Schärfe. Das Vorgehen unserer Regierung in Gaza? Es ist der perfekte Sturm aus Dummheit, Extremismus und dem persönlichen Egoismus des Premiers. Und weiter Kerret? Jeder, der zu wissen glaubt, was diese Regierung will, sollte seine Schlussfolgerung besser auf Eis legen, denn das Ganze könnte sich innerhalb von Minuten ändern. Wenn ein Minister eine Atombombe auf den Gazastreifen werfen will, ein anderer versucht, Geld für den Wiederaufbau zerstörter Kibbuzim in die Siedlungen im Westjordanland umzuleiten, dann ist es sinnlos zu versuchen zu verstehen, wohin genau diese chaotische Horrorshow Benjamin Netanyahus unterwegs ist. Viele Feuilletons befassten sich mit dem Deutschland, den Deutschen Gegröle auf Sylt und in dem Internat Luisenlund. Edo Rehns attackierte in der FAZ jedoch nicht die musikalischen Täter, sondern jene, die darüber staunten, dass auch Leute aus gutem Hause mit Rolex am Handgelenk derartiges tun. Wie oft will man eigentlich noch behaupten, irgendeine Bildung imprägnierte quasi gegen Rassismus, gegen Hass auf Migranten, wer sich mit Kultur befasse, komme schon nicht auf solche Gedanken. So gut gemeint und pädagogisch wertvoll das auch sein mag, mit der Realität hatte der Glaube, böse, zumal rechtsextremistische Menschen wären vom Bereich des Wahren, Schönen, Guten, von Kultur von vornherein ausgeschlossen oder hätten jedenfalls nicht den richtigen Zugang dazu, noch nie etwas zu tun. Nur noch eine kurze Abschweifung, bevor wir Franz Kafkas 100. Todestag begehen. In der Wochenzeitung Der Freitag stellte Katharina Körting unter der feinsinnigen Überschrift »Das Volk ist der Kerl« die Frage, kann uns ein Leisetreter wie Olaf Scholz beschützen? Auch auf die Gefahr hin, dass es grauslich antifeministisch klingt, ich stehe auf altmodische Männer, auf die Handwerkertypen, die zupacken, wenn etwas kaputt ist, oder die wissen, was zu tun ist, wenn, so wie jetzt bei mir, Mäuse im Haus sind. Dennoch habe ich eine Schwäche für den Bundeskanzler, obwohl der wenig zupackend wirkt. Olaf Scholz strahlt ja höchstens eine nicht phallische Männlichkeit aus, wie ein hochgelehrter Kollege murmelt. Scholz also reicht nicht phallische Männlichkeit, um bei Katharina Körting zu punkten, denn merke, das Volk ist der Kerl, den es braucht. Ob auch Franz Kafka durch nicht phallische Männlichkeit beeindruckt hat? Im Magazin Der Spiegel erinnert sich die US-amerikanische Kurzgeschichtenvirtuosin Joy Williams an ihre Lektüre von Kafkas Briefen an Felice, seine erste Verlobte. Durch seine eigene Feder entlarvt sich hier diese mysteriöse Figur, der adrette, totgeweihte, rätselhafte Riese der Literatur und Überbringer eigenartiger Gaben als neurotischer, bedürftiger, logoröischer, emotional gewalttätiger Schuft. 5 Jahre lang führte Kafka eine asexuelle Affäre mit Felice, die erst mit seiner Tuberkuloseerkrankung endete. Er nahm seine Diagnose als Urteil an, endlich gab es etwas zu bewundern und ließ seine arglose Verlobte fallen wie eine heiße Kartoffel. Rums, da fällt der große Kafka krachend vom Sockel, auf den ihn Spiegelautorin Williams aber sofort wieder erhebt. Kafka gedeiht, tief verwurzelt im Kanon. Seine besondere Bilderwelt strahlt weiter, unbegreiflich wie Sterne. Sein Gesicht ist uns vertrauter als das von Jesus. Alle heutigen Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind Kinder von Kafka. Wie es seine Art ist, erkennt er uns nicht an. Wunderbar formuliert, finden wir. Und auch, dass die SZ notierte, Kafkas absoluter Anspruch an die Literatur ist bis heute nicht wieder erreicht worden, halten wir für kaum übertrieben. Leider fehlt uns für Weiteres zu Franz Kafka die Zeit und wir denken beim Blick auf all die vorzüglichen Artikel den Gedanken, der in einer SZ-Überschrift stand. Das muss eigentlich auch noch rein.